Die Ursprünge von diesem Fest, die liegen in Irland. Also das ist kein Bild von Irland, das wisst ihr, das Stonehenge, aber ich habe kein schöneres gefunden. Irland und also grundsätzlich im Keltischen eigentlich. Vielleicht machst du den Monitor aus, dann ist, glaube ich, einfacher, wenn ich hier stehe. Ja, also bei den Kelten und bei den Kelten gab es die Druiden, die damals so quasi die Priester von den Kelten waren, und die haben vier hauptsächliche Feste gehabt. Und diese Feste, also da gibt es noch vier weitere, die dazwischen jeweils liegen. Und diese vier Feste, die wurden bei denen sehr, sehr viel gefeiert. Und vor allem zwei, das sind die beiden Linken. Das eine dürft ihr auch Samhain dazu sagen. Die Amerikaner sagen das auch. Keltisch heißt es wohl offensichtlich Samhain. Warum auch immer, die sprechen ja vieles etwas anders aus, als es geschrieben wird. Und Beltane, Samhain ist das Fest, was jetzt dann kommt in der Nacht. Also diese Feste wurden alle auch am Vorabend schon gefeiert. Samhain ist das Fest vom 31. auf den 1. November. Beltane ist das Fest, ah genau, das ist die Walpurgisnacht bei uns, vom 30.04. auf den 1.05. Und die anderen Feste, Imbolc und Lunasar, die sind jeweils dazwischen, das sind so Sonnenwendfeiern, und dann gibt es immer noch jeweils dazwischen nochmal vier, und es gibt dann so die acht großen Jahreskreisfeste, die damals gefeiert haben. Und die beiden größeren Feste sind eben Samhain und Beltane. Und das sind die, die auch heute noch bei den Okkultisten und bei den Hexen, die es heutzutage gibt, auch noch sehr groß gefeiert wird. Und Samhain ist das größte Fest, ist sozusagen auch, manche sagen, das ist das keltische Silvester sozusagen, das Ende des Jahres, beziehungsweise der Beginn der dunklen Jahreszeit. Und es war so ihr größtes Fest eigentlich. Und an diesen Festen und besonders an diesem Fest Samhain, da war die Verbindung zur Unterwelt, so hat man gedacht, besonders gut. Also der Schleier, der unsere Welt von der Anderswelt, wie das manchmal genannt wird, oder von der Unterwelt, wobei Unterwelt ja bei uns inzwischen anders verstanden wird, aber zu dieser jenseitigen Welt, dieser Schleier soll da besonders dünn gewesen sein, und deswegen hat man damals, da ging es viel um den Tod und um die Geister, die da vielleicht wiederkommen. Es sind keine Kinder mehr da, oder? Die Angst kriegen. Und deswegen gab es eben verschiedene Bräuche. Ich stelle heute fest, dass heute in der Literatur ganz, ganz viel geschrieben wird, wo versucht wird, das alles wieder zu relativieren. Nur es ist auch schon relativ lange her, von daher ist es immer schwierig. Ich habe so einen Eindruck, Geschichte ist eine ganz, ganz schwierige Wissenschaft. Und ist sehr der Interpretation des Betrachters unterworfen. Ja, aber da werde ich im Lauf von der Predigt noch ein bisschen mehr dazu sagen. Es gab verschiedene Bräuche, die alles eben damit zu tun hatten, dass es eben diese Ober- und die Unterwelt gab. Da kamen die Geister, gegen die musste man sich irgendwie ein bisschen schützen, oder man musste die froh stimmen, oder musste halt gucken, dass die einem nichts Böses tun. Und wenn ihr heute dieses Trick or Treat, was heute, oder ich weiß gar nicht, wie man in Deutschland sagt, wenn die Kinder an die Tür kommen, dann sagen die ja so Sprüche auf. Also wenn du uns nichts gibst, dann passiert dir was. Und das geht natürlich auch auf diese Geister zurück, die da eben durch die Straßen ziehen. Und wenn du die Geister, das ist ja in ganz, ganz vielen spiritistischen Religionen so, wenn du die Geister nicht freundlich stimmst, dann hast du eben Nachteile. Und deswegen hat man verschiedene Dinge gemacht. Man hat Feuer angezündet. In der dunklen Jahreszeit werden immer Feuer gemacht. Also das ist auch nichts an sich Schlimmes oder so. Aber man hat diese Feuer eben auch gemacht, um sich ein Stück weit die Geister vom Leib zu halten. Deswegen hat man eben diese Laternen aufgestellt und was weiß ich. Und dann, ihr kennt diesen, bei uns waren es früher Rübengeister. Das ist eigentlich auch das Ursprüngliche. Den Amerikanern, habe ich jetzt gelesen, waren die Rüben wohl zu hart. Deswegen haben die was Weicheres gesucht und haben dann die Kürbisse genommen. Man muss halt das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Und insofern kamen die Kürbisse dann mit Halloween dann wieder zu uns. Und man hat Gaben vor die Tür gelegt, um die Geister zu besänftigen. Also zum Teil auch Lebensmittel. Und auch das gibt es bei uns. Ich weiß nicht, wer das weiß. Ich habe das vor einiger Zeit schon mal unabhängig von Halloween erfahren. Dieses Gebäck heißt, und es heißt deswegen Seele, weil es für die armen Seelen ist. Und dieses Gebäck hat man, nur ich weiß nicht zu welchen Zeiten, aber vielleicht auch in Allerheiligen oder in Allerseelen, auf den Sims gelegt. Deswegen sind die auch so lang und schmal, damit die da drauf Platz haben und nicht runterfallen. Und es war für die armen Seelen. Und dann durften die armen Leute des Dorfes wohl auch durch die Straßen gehen und sich da bedienen und dann eben auch was zum Essen haben. Hatte also auch einen sozialen Zweck. Aber das ist im Prinzip genau das Gleiche. So ein Brauchtum, um die Geister zu besänftigen. Und das haben die Kelten eben auch ganz viel gemacht. Dann haben sie auch Tiere geopfert. Also so viel, denke ich, ist inzwischen unbestritten. Ob sie Menschen geopfert haben, da streiten sich die Geister, die Gelehrten. Es gibt ganz blutrünstige Schilderungen der Römer über die schrecklichen Bräuche der Kelten. Und jetzt sagen natürlich manche Forscher, naja, die Römer, die wollten die Kelten halt irgendwie auch ein bisschen runtermachen, weil das ja Barbaren waren und haben halt Schauermärchen erzählt. Weiß ich nicht, bin ich nicht Historiker genug, um das zu beurteilen. Also es gibt ganz, ganz grässliche Geschichten von wahren Schlachtereien und dann gibt es diesen Wicker Man, ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat, das ist ein Weidenmann, wo man quasi ein Gerüst innen gemacht hat, mit Weiden umwickelt und da hat man Leute reingesteckt, mehrere wohl auf einmal, und hat es dann angezündet. Das ist ja bei uns beim Funkenfeuer noch ein bisschen so, wobei man da keine echten Menschen nimmt, sondern halt oben bloß so eine Strohpuppe drauf macht. Aber ob das nun wirklich bei den Kelten so war, wissen wir nicht mehr so ganz genau. Dass es Menschenopfer gab, ist, denke ich, unbestritten. Ob das jetzt nun was mit dem Samhain zu tun hatte oder nicht, werden wir wohl nicht mehr rauskriegen. Und dann kam das Christentum nach Irland, nach Schottland und in diese ganze Gegend. Und wenn man sich das so anguckt, dann muss man feststellen, man hat auf die äußere Form offensichtlich mehr Wert gelegt als auf eine echte innere Wandlung. Man hat, also manche sagen, man hat so ein dünnes christliches Tuch über die Dinge gedeckt und das war eigentlich ausreichend. Die Leute haben dann halt so getan, als ob sie Christen waren, sind vielleicht auch zwangsgetauft worden. Und dann hat man halt geguckt, dass sie so die ganz groben Schnitzer nicht mehr machen. Aber letztendlich, dass sie innerlich wirklich Christen geworden wären, muss man wohl feststellen, war wohl bei den wenigsten der Fall. Und ein probates Mittel, um diesen Zweck zu erreichen, war, dass man die heidnischen Stätten, die heidnischen Bräuche und die heidnischen Feste umgedeutet hat. Also man hat einfach da, wo vorher ein heidnisches Heiligtum war, entweder eine Kirche gebaut oder man hat gesagt, da findet jetzt einfach das christliche Fest, was weiß ich was, statt. Man hat die Bräuche umgedeutet, also zum Beispiel die Wintersonnenwende und Weihnachten. Also dass Jesus nicht am 25. Dezember geboren ist, da sind sich inzwischen eigentlich alle einig. Man hat ein sinnvolles Datum gesucht, da gibt es 1000 Theorien, aber es ist eigentlich schon für mich relativ offensichtlich, wenn du die Geschichte anguckst, dass man die christlichen Feste halt nach Möglichkeit auf oder in die Nähe von heidnischen Festen gelegt hat, damit die Heiden quasi das christliche Fest feiern konnten und das eine gute Akzeptanz gefunden hat in der Bevölkerung. Dann die Ostereier, also Eier haben nichts mit Ostern zu tun. Klar, da kann man jetzt im Nachhinein natürlich Begründungen dafür finden, dass das eben Zeichen des Lebens ist und was weiß ich. Aber wenn man genau hinguckt, stellt man halt fest, dass es eben heidnische Bräuche gab, die lange vor der Christianisierung da waren und die man einfach dann mit christlichem Inhalt gefüllt hat. Oder das Pantheon in Rom, ich weiß nicht, wer da schon mal drin war, wer ein bisschen Griechisch kann, da wird es vermutlich nicht so viele geben. Pantheon, das ist ein Tempel für alle Götter. Und so wurde das eben auch gebaut. Absolut beeindruckende Architektur, aber das ist heute nicht mein Thema. Und dann im Jahr, genau, also irgendwann hat ein römischer Papst gesagt, oh, das ist aber ein schöner Tempel, da machen wir eine christliche Kirche draus. Und hat das einfach umgeweiht für, ich weiß genau, wem er es geweiht hat. Und das war, das haben wir jetzt auch nicht aufgeschrieben, irgendwann glaube ich Mai, das Fest hieß Lemuria, das war das römische Fest der Totengeister. Und da hat er sich gedacht, das passt ganz gut. An diesem Tag werden wir dieses Pantheon umweihen zu einer christlichen Kirche. Und dann werden wir an diesem Tag das Fest aller Heiligen feiern. Und da hat er dann eben, da steht es ja, 13. Mai im Jahr 609 hat er das gemacht. Und das war dann aller Heiligen. 13. Mai, genau. Und im 8. Jahrhundert ist dann ein anderer Papst auf die Idee gekommen, Mensch, da gibt es doch dieses Fest, Samhain, und jetzt legen wir einfach Allerheiligen auf den 1. November. Und im 8. Jahrhundert hat man das Fest dann verlegt und hat es eben just auf den 1. November gelegt. Vielleicht waren da auch andere Gründe maßgeblich, ich weiß es nicht, aber für mich sieht es schon wieder so ähnlich aus. Man hat halt dieses Fest benutzt. In Rom war eben der 13. Mai wichtiger, wobei dann im 8. Jahrhundert dann eben offensichtlich die Kelten im Fokus waren und dann hat man es halt dahin gelegt. Und seitdem wird Allerheiligen am 1. November gefeiert. Was passiert ist, dadurch, dass man die Christianisierung der Kelten und der anderen Völker eigentlich so betrieben hat, die Leute haben sich äußerlich bekehrt, aber innerlich haben sie an ihrer Tradition festgehalten. Das heißt, die waren eigentlich gar nicht bereit oder es war auch nicht wirklich gefordert, dass sie ihr Leben wirklich ändern und dass sie ihre Glaubensgrundsätze ändern und ihre Tradition ändern. Man hat einfach so ein christliches Tuch drüber gebreitet. Und dadurch sind christliche und heidnische Traditionen vermischt worden. Und die Bräuche sind vermischt worden. Und wenn du heute guckst, dann vor allem wenn du dann versuchst, gegen irgendwelche Festle oder Bräuche irgendwas zu sagen, dann bekommst du auch immer wieder so diese Argumente, dass das doch eben ja auch christliche Hintergründe hätte und eigentlich eine christliche Tradition sei. Und in Wirklichkeit ist es eben so, dass man das Christentum und das Heidentum vermischt hat. Und das macht halt bei solchen Festen wie Halloween oder dann eben Arbeiterfasnet oder bei verschiedenen anderen Dingen, macht es eben diese Probleme, weil es einfach von beiden was hat. Im 19. Jahrhundert gab es in Irland eine große Hungersnot, weil da irgendeine Kartoffelkrankheit war und viele Iren sind nach Amerika ausgewandert. Deswegen wird in Amerika heute St. Patrick's Day ganz, ganz groß gefeiert. Eine sehr, sehr große irische Bevölkerungsanteil dort. Und die Iren, die haben dieses Fest Halloween oder Samhain nach Amerika gebracht. Und die Amerikaner, bei denen das vollkommen verpönt war, weil die puritanische Tradition hatten und die kalvinistische Tradition, wo solche Sachen eben nicht so gut angesehen waren, die sind dann mehr oder weniger von den Iren da überschwemmt worden. Und nach dem Krieg kam dann das Halloween durch die Amerikaner nach Deutschland und hat seitdem hier eben auch große Verbreitung gefunden. Und wenn wir heute schauen, warum die Deutschen Halloween feiern, dann müssen wir sagen, ich persönlich gehe mal davon aus, dass es deswegen gepusht worden, weil man damit viel Geld machen kann. Also da werden Kostüme gekauft, da werden Kürbisse verkauft ohne Ende, richtige Kürbisse und Tonkürbisse und Dekorationsartikel und da kann man nochmal ein Fest feiern, nochmal mehr Alkohol absetzen und so. Und wir merken schon, alles, womit sich Geld machen lässt, das wird ja nicht gepusht und dann sind die Medien natürlich auch dahinter und da wird Werbung geschaltet und so weiter und so fort und deswegen ist es heute, denke ich, auch so beliebt. Und dazu kommt dann eben noch, und das werden wir nachher noch sehen, wenn wir uns die Kinder angucken, dass Kinder dann nicht auf solche Sachen logischerweise auch anspringen. Und von daher kommen da eben auch zwei Faktoren zusammen. Wenn wir uns heute anschauen, was Halloween ist oder was mit Halloween heute passiert, dann ist es mir wichtig, dass wir da in der Betrachtung jedenfalls ein bisschen unterscheiden. Da gibt es auf der einen Seite die Kinder. Also Kinder feiern Halloween nicht, weil sie den Teufel anbeten wollen oder weil sie Menschenopfer bringen wollen oder weil sie, keine Ahnung, irgendwelche Todesgeister beschwören wollen oder sonst irgendwas. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die sich heute Hexen nennen oder Neuheidentum, Wicca, was es da jetzt alles so wieder gibt. Die feiern dieses Fest ganz, ganz bewusst. Das wollen wir uns nachher auch noch ganz kurz angucken. Die sagen, das ist eins der größten Feste überhaupt und mit dem entsprechenden Hintergrund natürlich. Und zwischen diesen beiden Polen bewegen wir uns heute. Kinder, habe ich schon gesagt, die wollen einfach Spaß haben an Halloween. Die Kinder wollen sich verkleiden. Das ist für Kinder immer schön, für Erwachsene manchmal offensichtlich auch. Kinder lieben Süßigkeiten. Und wunderbar, Halloween hat natürlich Süßigkeiten und man darf Streiche spielen oder auch nicht, aber man kann, man tut und das macht auf jeden Fall Spaß und dann ist es dunkel und man darf lang aufbleiben und so weiter und so fort. Und ich denke, jeder, der Kinder im entsprechenden Alter hat, der weiß, dass da einfach so dieser Wunsch dazu da ist. Und ich denke, in dieser Spannung sind wir auch, und aus der kommen wir auch nicht raus, dass wir sagen, unsere Kinder wollen sowas gerne machen. Die Frage ist halt, können wir mit dem ganzen Hintergrund, den Halloween hat, des guten Gewissens mitmachen? Die Parallele dazu wäre für mich der Fasching oder die Fasnet, die zutiefst heidnische Ursprünge hat. Da gibt es natürlich inzwischen auch vielleicht irgendwelche christlichen Gruppen, christliche Deutungen, keine Ahnung. Aber die schwäbisch-alemannische Fasnet, also da geht es einfach um Geister, da geht es um Hexen, da geht es um Winteraustreiben und was weiß ich was alles. Und das ist, also der rheinische Karneval ist nochmal ein bisschen was anderes, wobei der, wenn du es genau anguckst, entsprechend natürlich bei den Römern heidnische Wurzeln hatte und so. Aber das ist halt nicht mein Thema. Aber da haben wir im Prinzip genau das Gleiche. Und bei Fasching zum Beispiel, da haben viele Gemeinden angefangen zu sagen, was ist dagegen einzuwenden, dass sich Kinder verkleiden? Wir machen halt ein Verkleidungsfest. Und da bieten halt an Fasching ein Fest an, wo die Kinder sich verkleiden dürfen, wo sie Spaß haben können, wo sie Süßigkeiten bekommen und wo man aber eine gute Botschaft vermittelt und eben nicht irgendwelche, was weiß ich, Hexen verbrennt oder sonst irgendwas macht. Und dann eben muss man einfach sehen, Halloween ist Kommerz, damit wird immer noch viel Geld gemacht. Die okkulte Seite von Halloween gibt es aber auch. Und zwar, die gab es nicht nur früher, die gibt es auch heute ganz, ganz stark. Wenn du dich heute mal ein bisschen informierst, früher, als ich recherchiert habe, als es noch kein Google gab, was die Ergebnisse doch relativ stark filtert und gewichtet und keine Ahnung, da waren entsprechende Seiten noch ein bisschen einfacher zu finden. Heutzutage muss man ein bisschen gezielter danach suchen, weil ansonsten bekommst du eigentlich, muss mal gucken, wenn du nach Halloween und Hexen suchst, dann bekommst du zu 90% Kostüme, Bilder, was weiß ich was, eben diese Kommerzseite. Und nachdem Google ja auch ein bisschen Geld verdienen muss, ist es auch nicht weiter verwunderlich. Aber wenn du gezielt nachguckst, was Hexen, was Heiden, was Okkulte oder Leute, die im Okkulten zu tun haben, über Halloween schreiben, dann stößt du zum Beispiel auf solche Zitate. Samhain ist einer der beiden wichtigsten Hexensabbate neben Beltane von der Seite hexe.org. Also, weiß ich, wie ernst zu nehmen die sind, da habe ich mich jetzt nicht drum gekümmert. Aber du findest es eigentlich überall auf diesen Seiten, dass die eben sagen, es gibt diese vier großen Feste, von den vieren sind zwei eben Samhain und Beltane sind besonders wichtig und davon ist Samhain eben das wichtigste Fest überhaupt. Und Hexen und Satanisten feiern dieses Fest auch ganz bewusst. Ich habe versucht, nochmal irgendwie belastbare Aussagen darüber zu bekommen, was man immer wieder hört, dass Tiere verschwinden zu Halloween, dass zum Teil Menschen verschwinden, dass heute eben verstärkt Menschenopfer gebracht werden. Ich kann es euch nicht wirklich belastbar beweisen, ich kann es euch nicht guten Gewissens sagen, das ist so, man hört es immer wieder. Was ich immer wieder feststelle, ist, dass die eine Gruppe es von der anderen abschreibt. Ich habe jetzt wieder ein Traktat gefunden von einer Gruppe, wo eine bestimmte Formulierung oder eine bestimmte Geschichte drin war. Und als ich dann versucht habe, rauszufinden, wo die Quelle dieser Geschichte ist, dann bin ich drauf gestoßen, dass es vermutlich, keine Ahnung, gefühlt 25 Gruppen gab, die im Wortlaut genau das Gleiche geschrieben haben, aber halt ohne Quelle. Und das ist für mich immer ein bisschen verdächtig. Von daher bin ich in solchen Punkten ein bisschen vorsichtig. Tatsache ist, dass die Hexen, die Zauberer, die Satanisten, also im Prinzip die ganzen Okkultisten, dieses Fest eben sehr, sehr stark feiern. Wenn du nach Stonehenge gehst oder auf dem Brocken im Harz oder wo eben die entsprechenden Orte sind, da treffen sich die Wiccaner, die Hexen, machen dort ihre Feste, zünden Feuer an, tanzen darum, halten irgendwelche Orgien, keine Ahnung. Und das wird in der Tat so gemacht. Inwiefern da jetzt auch noch Opfer damit verbunden sind, kann ich euch nicht wirklich belegen. Und was ich ganz, ganz stark festgestellt habe, ist, dass die heidnischen Wurzeln und die okkulten Gebräuche und so ganz, ganz stark von zum Teil auch von kirchlicher Seite verniedlicht werden, weil es heute einfach nicht mehr politisch korrekt ist, Dinge beim Namen zu nennen. Also wir können heute, oder man meint, so muss ich eigentlich sagen, man meint, dass man heute eben nicht mehr sagen kann, das ist ja Kult, das dürfen wir nicht machen, das hat Gott verboten, sondern man muss dann eben sagen, ja, das ist alles nicht so schlimm. Das ist die moderne Sprachregelung, denn A, es gibt keine Geister, B, es gibt keinen Teufel, C, sowas gibt es überhaupt nicht und D, das ist alles bloß Spaß und überhaupt und deswegen ist da gar nicht schlimm, dass da irgendwas in diese Richtung läuft, weil es eben den entsprechenden Hintergrund nicht gibt. Das ist was, wo ich einfach sagen muss, da kann ich nicht mit. Also ich finde, wir müssen einfach klare Kante zeigen und wir müssen auch eine Meinung haben dürfen und ich lasse mir das auch nicht verbieten. Und deswegen stelle ich halt fest, man versucht heute, also erstens versucht man die Kelten positiver darzustellen, es ist alles Brauchtum halt und alles nicht so schlimm gewesen. Und außer die Verbindungen zu früher, ja, das ist also nicht wirklich bewiesen, ob das von daher kommt und so, liest du ganz, ganz viel. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass man eben versucht, dieses Fest, kommt natürlich viel aus Amerika, weil in Amerika sind auf der einen Seite die finanziellen Interessen natürlich viel stärker und auf der anderen Seite sind die Christen in Amerika viel stärker und die liefern sich einen ordentlichen Kampf um Halloween. Es gab einen Schulbezirk in Kalifornien, wo ich gelesen habe, wo die Schule verfügt hat, dass alle irgendwie religiös Feste mit religiösem Hintergrund also verboten sind in diesem Schulbezirk. Und da war auch Halloween drunter. Und dann die Eltern sind Sturm gelaufen dagegen, aber die Schule hat halt gesagt, Halloween ist eigentlich, oder das Druidentum ist eigentlich eine Religion und deswegen wird Halloween genauso verboten wie alle anderen christlichen Feste auch. Und dann sind die Eltern dagegen Sturm gelaufen und dann hat man nachgegeben und Halloween ist inzwischen wieder erlaubt, die anderen Feste weiterhin nicht. Also das ist eben auch unsere Welt. Und das, was ich an Halloween unter anderem so krass finde, ist, dass das Negative positiv bewertet wird. Also wenn du eine schreckliche Maske hast, dann ist die schön. Ja? Wenn irgendwas gruselig ist, ist es toll. Wenn man Streiche spielt und anderen Leuten schadet, ist es super. Ja? Und das geht so ein bisschen, ich mache mich in der letzten Zeit immer massiv unbeliebt, ich gucke jetzt gerade mal rum, ich hoffe, dass es hier jetzt niemand gerade aktuell trifft, aber ich war kürzlich in der Ulmer Jugend, deswegen war ich im Übrigen bei dem letzten Gebetsabend nicht dabei. Und ich finde es zum Beispiel auch bedenklich oder bedenkenswert, dass heutzutage die Mode, das, was man früher als kaputt und wegwerfenswert angesehen hätte, zum Modestandard erhebt, und man heute eben Hosen kaufen kann, die schon zerrissen sind. Ich gebe zu, das hat auch ein bisschen was mit Geschmack zu tun, aber so der Hintergrund, Dinge, die schlecht sind, die kaputt sind, die was eigentlich negativ sind, zu was Positivem umzudeuten, die ist ganz, ganz stark in unserer Gesellschaft. Und da fällt Halloween eben voll drunter. Bei Halloween ist alles toll, was eigentlich nicht toll ist, sondern was eigentlich toll ist, also im Sinne von verrückt. Jetzt ist die Frage, gibt es wirklich Geister? Wisst ihr, ich erzähle euch ein bisschen, was ist mein persönliches Leben. Ich hatte als Kind viel Angst vor Geistern. Wahrscheinlich wie alle von uns, geh mal davon aus. Und ich hatte wirklich Angst und im Dunkeln und keine Ahnung. Und wir hatten ein relativ großes Haus, wir hatten eine Bühne, wir hatten einen Keller. Und wenn meine Mutter dann gesagt hat, man sollte noch Getränke holen, dann war im Normalfall ich. Und musste ich halt in den Keller und da war es dunkel und die Treppe hat gequietscht und so. Ich denke, ihr kennt das. Und Geister und bei Nacht und dann bist du aufgewacht und dann hast du Geräusche gehört und so. Und das war eine Zeit, wo ich wirklich, was weiß ich, so vor ich 10 war oder sowas, wo ich wirklich auch in Angst gelebt habe vor Geistern. Bis ich irgendwann einmal das geglaubt habe, was mir meine Eltern gesagt haben, nämlich, dass es keine Geister gibt. Und dann habe ich mich wieder einigermaßen wohlgefühlt, weil es gibt ja keine Geister. Und dann bin ich Christ geworden. Und plötzlich stelle ich fest, Moment, also da gibt es einen Teufel, da gibt es Dämonen Und natürlich gibt es Leute, die sagen, es gibt so alles nicht, das ist eine Erfindung der Kirche und was weiß ich, aber ich gehöre nun zu diesen seltsamen, rückständigen Personen, die das glauben, was in der Bibel steht. Und ich sehe, dass Jesus an den Teufel geglaubt hat und da denke ich, da bin ich in guter Gesellschaft. Und ich habe kein Problem damit, der Bibel abzunehmen, dass es einen Teufel gibt und dass der ein ganzes Heer von Dämonen hat. So, jetzt hätte ich eigentlich wieder Angst haben können, oder? Aber ich habe festgestellt, ich muss keine Angst haben. Denn selbst wenn es diese Geister oder diese Dämonen, diese Götzen wirklich gibt, gehöre ich doch zu dem, der stärker ist. So, das heißt, wenn wir als Eltern zum Beispiel, als unsere Kinder in den Kindergarten kamen, da war, ich erinnere mich noch sehr gut, und manche von euch kennen die Geschichte auch schon, da hat der Kindergarten beschlossen, dass sie eben in den nächsten Wochen Thema Hexen machen. Jetzt habe ich keine Angst vor Hexen, versteht ihr? Aber ich wollte einfach nicht, dass mein Kind mit diesem Thema konfrontiert wird ständig und dass das Kind, was nun offensichtlich ja noch nicht so, sag ich mal, unterscheiden kann oder was weiß ich, dass dieses Kind womöglich da in die falsche Richtung geprägt wird. Und da stelle ich immer wieder fest, dass sich Christen da manchmal auch ein bisschen unweise verhalten und dann zum Beispiel, ihr Bösen und ihr betet den Teufel an und was weiß ich und dann wird die Kindergärtnerin da beschimpft und so oder wie auch immer. Und wir haben mal uns einfach überlegt, wie stellen wir das an, damit wir möglichst viel Chancen haben, da Einfluss zu nehmen. Und was ich damals schon gelernt hatte, ist, dass du in solchen Fällen die Minderheitenkarte spielen musst. Wir sind die schützenswerte Minderheit, wir sind nämlich Christen. Und unsere Kinder, die müssen davor geschützt werden, weil für unsere Kinder Hexen was Schlimmes sind. Da müssen unsere Kinder bitteschön davor geschützt werden, dass sie mit solch schlimmen Dingen, die ja vielleicht nicht so schlimm sind, aber für unsere Kinder sind sie schlimm. Und deswegen müsst ihr bitte Rücksicht auf uns nehmen. Und es hat hervorragend funktioniert. Die Kindergärtnerin war auf unserer Seite. Die Kindergärtnerin hat sich dafür eingesetzt. Das Thema wurde gestrichen. In der nächsten Sitzung von den Kindergärtnerinnen wurde darüber beschlossen, dass sie vielleicht die kleine Hexe jetzt miteinander machen. Und dann ging die Hand hoch von unserer Kindergärtnerin und hat gesagt, ja, ich habe Eltern bei mir in der Gruppe, das wäre schlecht. Ja gut, dann nehmen wir halt was anderes. Also versteht ihr? Und das ist nicht deswegen, weil wir Angst haben müssen vor Hexen, vor Geistern. Wir sind nicht deswegen gegen Halloween, weil wir Angst haben, dass die bösen Geister da über uns kommen oder so. Sondern ich persönlich bin gegen Halloween, weil ich feststelle, dass Halloween wie andere Dinge auch als Einstiegsdroge fungiert, wo man versucht, die Leute zu desensibilisieren. Das ist bei Halloween so. Wir haben jetzt momentan in der Schule in Ulm wieder Diskussionen wegen Harry Potter. Man kann jetzt sagen, Harry Potter ist Weltliteratur und das ist einfach was zu lesen und das ist spannend und was weiß ich. Das überlasse ich letztendlich auch jedem selber. Bloß ich sage mir halt, wenn ich das Zaubern und die jenseitige Welt als was Normales hinstelle und was Positives hinstelle, was ich nutzen kann, dann muss ich mich nicht wundern, wenn die Kinder irgendwann mal, wenn sie erwachsen werden oder die Jugendlichen, sich auf entsprechende Wege begeben, an entsprechenden Veranstaltungen teilnehmen und dann vielleicht auch irgendwann mal auf die okkulte Schiene kommen. Und dann plötzlich feststellen, dass das alles nicht so harmlos ist. Viele Leute heute leiden unter dem... Ja, die Geister, gell? Erzähl das, ja. Viele Leute leiden unter Depressionen, unter Schlafstörungen, unter, was weiß ich, Angstzuständen oder sowas. Wo ich jetzt nicht sagen muss, das kommt alles vom Okkultismus oder so. Aber wo ich hier und da auch in der Seelsorge schon mal festgestellt habe, da gibt es schon gewisse Zusammenhänge im einen oder anderen Fall, wo ich sage, das muss man sich nicht antun. Und deswegen ist es eben besser, wenn wir da die Finger davon lassen. Genau, ich habe hier die entsprechende Bibelstelle dazu mitgebracht. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, ob es heute eine Predigt ohne Bibel gibt. Aber am Schluss wenigstens habe ich noch zwei Bibelstellen. Da heißt es, übernehmt von den Heiden keinen ihrer abscheulichen Bräuche. Niemand soll wahrsagen, zaubern, Geister beschwören oder Magie treiben. Keiner darf mit Beschwörungen Unheil abwenden, Totengeister befragen, die Zukunft vorhersagen oder mit Verstorbenen Verbindung suchen. Wer so etwas tut, ist dem Herrn zuwider. Also klar steht in der Bibel nicht zu jedem Brauch, den es heute bei uns gibt und auch zu den Halloween-Bräuchen nicht genau das. Aber ich denke, die Linie kann man sehen, die Totenwelt und das, was damit zu tun hat, ist was, womit wir uns von Gott her gesehen nicht abgeben sollten. So, wenn ich Halloween jetzt bewerten muss, dann muss ich sagen, Halloween hat, und das wird heute übrigens auch wieder, immer wieder gesagt, das sagt man immer, ja, Halloween hat keine keltischen Wurzeln. Halloween kommt von Allerheiligen. Es ist ein christliches Fest. Das hat einen christlichen Namen, das stimmt natürlich, aber der Inhalt des Festes ist eindeutig nicht christlich. Der Inhalt des Festes ist heidnisch und zutiefst okkult. Und dass das einen christlichen Namen hat, jedenfalls in Deutschland oder in Amerika, das mag schon sein. In Irland heißt dieses Fest auch heute noch Samhain und nicht Halloween. Geister und Hexen sind nichts Gutes. Sag ich so, begründe ich jetzt auch nicht weiter. Könnt ihr hoffentlich nachvollziehen. Und deswegen weigere ich mich, ein Fest zu feiern, in dem sowas als positiv dargestellt wird und wo sowas verniedlicht wird. Und bezüglich der Scherze, in Anführungszeichen, zum 1. Mai oder zum Halloween, da muss ich einfach sagen, anderen bewusst zu schaden, ist für mich einfach nicht akzeptabel. Ob das nun Spaß macht, ob das Brauch ist oder irgendwas. Also ich bin ja froh, dass es schon wieder ein bisschen nachgelassen hat, weil die Jugendlichen heute offensichtlich nicht mehr bereit sind, so viel Mühe auf sich zu nehmen. Aber ich erinnere mich noch in meiner Kindheit, da haben sie einem Bauern in unserer Nachbarschaft einen Ladewagen aus Holz aufs Dach gesetzt. Also das da hochzubringen, ist schwierig genug. Aber wie der Bauer den wieder runtergebracht hat, weiß ich nicht mehr. Wir sind eines Morgens aufgestanden und mein Vater wollte die Zeitung holen, hat die Tür aufgemacht und stand vor einer Mauer. Also die haben uns die Tür zugemauert. Also nicht zugestapelt, sondern zugemauert. Die Eingangstür vom Haus. Gut, in der Zwischenzeit, man hat dann gelernt, Dinge wegzunehmen, einzuschließen, keine Ahnung. Aber diese Scherze, die waren zum Teil schon grenzwertig, sehr grenzwertig. Und das ist einfach was, wo ich sage, jetzt kann man nicht sagen, ja, einmal im Jahr oder in dem Fall zweimal, da muss man doch über die Stränge schlagen dürfen. Ach ja, an Fasching dürfen wir auch noch über die Stränge schlagen. Und beim, was weiß ich, beim, wie heißt das Fest in Schnupflingen? Bitte? Also was weiß ich, da gab es irgendwie auch immer so ein Fest, wo wohl immer relativ viel getrunken wird und so. Und wir stellen schon fest, natürlich kann man immer sagen, ja, irgendwann wird man doch mal dürfen und so. Ich persönlich sage, warum muss das sein? Also ich finde, für mich als Christen geht es einfach gar nicht, jemandem bewusst Schaden zuzufügen. Ich halte mich inzwischen sogar mit manchen von meinen Bemerkungen zurück. Klappt noch nicht so gut, aber weil es einfach, es... Wenn ich mich frage, was Jesus getan hätte, Jesus hätte den Leuten nie bewusst geschadet. Und also geht einfach nicht. Und wir haben was Besseres. Also ich habe vorher schon gesagt, man kann zum Beispiel am Fasching, wir haben schon Alternativveranstaltungen angeboten und sowas kann man Halloween natürlich auch machen. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Einladung bekommen an Halloween, am 31. Oktober, nach Köppingen dort einen Gottesdienst zu halten. Und die machen parallel ein Kinderfest, wo sie die Kinder quasi betreuen und die Erwachsenen kriegen dann einen Halloween-Vortrag, den ihr heute zur Probe jetzt schon mal gehört habt. Genau. Wir machen das in Langenau zum Beispiel so. Habe ich euch zum Teil auch schon gesagt und gezeigt. Wir hängen dieses Schild bei uns an die Glocke und wenn die Kinder dann kommen, dann lesen die da. Oder manchmal lesen sie auch nicht, klingeln und sagen, Süßes oder Saures, oder der Meister hat es befohlen, wir sollen hier was holen. Dann fragen wir sie immer, wer ist denn euer Meister? Kann man ja auch mal ein bisschen drüber nachdenken, was es für seltsame Sprüche gibt zu Halloween. Jedenfalls dann sagen wir, habt ihr das Schild da gelesen? Bibelspruch. Keine Ahnung. Aber heute hat ja jedes Kind ein Handy, da ist dann schnell gegoogelt und da fällt immer Psalm 23 oder keine Ahnung, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Oder manche sind dann ganz klug. Einer hat gesagt, ich weiß einen, Jesus weinte. das ist der kürzeste Vers in der Bibel. Gilt auch. Das Allercoolste war, als ein Moslem dann einen Bibelspruch zitiert hat. Das fand man richtig stark. Ich weiß es nicht, ob er den auswendig, das hat meine Frau gemacht. Und dann gibt es eben so, keine Ahnung, Sticker, kleine Bilder, Bücher oder Flyer oder dann eben auch Süßigkeiten. Das geben wir dann schon auch dazu. Aber einfach so einen Gegenpol zu setzen, auch den Kindern zu zeigen, an diesem Tag ist nicht nur Halloween, da ist Reformationsfest. Und deswegen wollte ich zum Schluss noch ein bisschen was zum Reformationsfest sagen. Reformationstag, 31.10.1517. Luther hat seine Prothesen, nein, seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Württemberg angenagelt. In der Zwischenzeit sagen die meisten Gelehrten, dass das so nie stattgefunden hat. Keine Ahnung. Also die sind relativ schnell gedruckt worden. Ich gehe davon aus, dass Luther ein guter PR-Mann war und der rechtzeitig dafür gesorgt hat, dass es richtig abgeht. Dass es so abgehen würde, hat er vermutlich nicht geahnt. Jedenfalls hat er diese 95 Thesen da angehängt. Und jetzt würde ich euch gern mal fragen, habt ihr eigentlich eine Ahnung, was in diesen 95 Thesen drinsteht? Also ich meine jetzt nicht so grob, sondern hat die irgendjemand schon mal gelesen? Also ich zeige euch mal ein paar. Ich war echt erstaunt. Die erste hier, These 17 und 18. Offenbar ist es auch weder durch Vernunft noch Schriftgründe erwiesen, dass die Seelen im Fegefeuer sich außerhalb des Zustandes befinden, in dem sie Verdienste erwerben können oder in dem die Liebe zunehmen kann. Versteht ihr das? Ein bisschen altes Deutsch. Bis 1530 hat Luther ans Fegefeuer geglaubt. Und er war der Meinung, dass die Seelen, die im Fegefeuer sind, Verdienste erwerben können. Weshalb er auch nicht grundsätzlich gegen die Ablässe war. Er hat in seinen 95 Thesen, gab es ein, zwei Thesen, wo er gesagt hat, dass die Leute sehr verwerflich handeln, die gegen den apostolischen Ablass sind. Also das sei in der Tat was Gutes, bloß so, wie es die römische Kirche damals gemacht hat, da war er dagegen. Also fand ich richtig krass, habe ich eigentlich auch noch nicht so wirklich gewusst, bis ich angefangen habe, die mal zu lesen. Zum Ablass, das war ja sein Hauptthema. Menschenlehre verkündigen die, die sagen, dass die Seele aus dem Fegefeuer emporfliege, sobald das Geld im Kasten klingt. Das war ja damals das große Problem. 28, gewiss, sobald das Geld im Kasten klingt, können Gewinn und Habgier wachsen, aber die Fürbitte der Kirche steht allein auf dem Willen Gottes. Also da merkt man schon, das war der junge Luther, der hatte ein paar Dinge verstanden, ein paar Dinge offensichtlich auch noch nicht. Aber wenn er was verstanden hatte, dann hat er das auch schon sehr kräftig und provokant weitergegeben. Jeder Christ, der wirklich bereut, hat Anspruch auf völligen Erlass von Strafe und Schuld, auch ohne Ablassbrief. Also ich denke, das sind so eher die Dinge, die wir von Luther erwartet hätten. Und dann einfach, um euch ein bisschen zu zeigen, wie zynisch und wie sarkastisch Luther auch sein konnte. These 81. Diese freche Ablasspredigt macht es auch gelehrten Männern nicht leicht, das Ansehen des Papstes vor böswilliger Kritik oder sogar vor spitzfindigen Fragen der Laien zu schützen. So nach dem Motto, ich werde von den Leuten gefragt, was das eigentlich soll, und weil der Papst gegen diese Ablasspredigt nichts tut, kann ich dann, so gern ich den Papst verteidigen würde, was soll ich da machen? So, also, zum Beispiel, warum räumt der Papst nicht das Fegefeuer aus, um der heiligsten Liebe und höchsten Not der Seelen willen, als aus einem wirklich triftigen Grund? Da er doch unzählige Seelen loskauft, um des unheilvollen Geldes zum Bau einer Kirche willen, als aus einem sehr fadenscheinigen Grund. Und wir merken schon, eigentlich geht es dem Luther nicht darum, den Papst zu verteidigen, sondern der hat ihm da richtig eins reingedrückt. Also das waren die 95 Thesen, der Hintergrund des Reformationstags. In der Reformation selber ging es um mehr Anliegen als nur um die Ablässe. Das war Luther ganz wichtig. Sünden werden durch Bekenntnis und Sinnesänderung, ich habe jetzt bewusst das Wort Buße vermieden, im Prinzip ist es dasselbe, aber Buße wurde natürlich damals auch ganz anders verstanden. Wir werden gerecht durch Gnade, das ist dieser berühmte Grundsatz sola gratia, den Luther und seine Weggefährten geprägt haben. Gute Werke sind nicht Voraussetzung, sondern Folge der Errettung. Also man kann sich den Himmel nicht erkaufen, sondern weil man gerettet ist, deswegen beginnt man, sich anders zu verhalten und wird gute Werke tun. Die Basis unseres Glaubens ist allein die Bibel. Das ist sola scriptura, auch dieser Grundsatz der Reformation. Und dann dieses allgemeine Priestertum der Gläubigen. Wir sind alle dazu berufen, Priester zu sein. Also das ist jetzt hier nicht vollständig, aber das waren so ein paar wichtige Punkte, die in der Reformation wichtig waren. Und an das denken wir am 31. Oktober. Deswegen wird Reformationsfest gefeiert. Und deswegen finde ich, dass wir als Christen eigentlich nicht Halloween feiern sollten, sondern wenn wir was feiern wollen, dann können wir Reformationsfest feiern. Dann können wir uns alle von mir aus als Mönche verkleiden und die 95 Thesen an unsere Haustür nageln oder keine Ahnung, was auch immer euch dazu einfällt. Wir können Reformationspartys veranstalten oder sonst irgendwas. Aber ich finde jetzt, Halloween zu feiern, ist für mich als Christen jedenfalls eher nicht das Mittel der Wahl. Letzte Folie. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und ins Verderben zu stürzen. Das ist letztendlich das, was an Halloween im Hintergrund jedenfalls passiert. Jesus sagt, ich aber bin gekommen, ihnen das Leben zu geben, und zwar Leben im Überfluss. Das ist das, was unsere Botschaft ist. Und ich kämpfe dafür, dass wir als Christen ein Leben führen, was von den anderen Menschen nicht als langweilig und als bieder oder keine Ahnung was abgetan werden kann, sondern dass wir sagen, wir haben echtes Leben. Ich weiß nicht, was du so machst. Ich fand es schön, Luise hat es mal erzählt in einem Hauskreis, dass sie von Leuten gefragt worden ist, wie lange unser Gottesdienst geht. Was? 2 Stunden? Und was hast du gesagt? So, wo man gerne ist, ist man gerne lang. Und wenn uns der Gottesdienst gefällt, dann bleibt man halt auch gerne mal länger. Machen wir auch. Gut, heute sind es 1,5 Stunden, aber. Versteht ihr das? Warum sollen wir uns diesen Schuh anziehen, dass wir sagen, Christsein ist langweilig? Als Christ muss man auf alles verzichten. Darf man nichts mehr machen? Darf man nicht mehr zum Tanzen gehen? Darf man keinen Spaß haben? Darf man nicht mehr rauchen? Darf man nicht mehr saufen? Darf man. Sex ist mal eingeschränkt, man hat eigentlich nur Nachteile als Christ. Ich habe jetzt festgestellt in der Recherche, es gibt eine neue Lebensform in Deutschland oder überhaupt in der Welt, die nennt sich Straight Edge, oder? Kennt das jemand? Das sind Leute, die haben im Prinzip ganz ähnliche Vorstellungen wie mir. Nach Möglichkeit keine Drogen, kein Alkohol, kein Rauchen. Mit dem Sex sind sie sich nicht ganz so einig, aber da gibt es auch welche, die sind ganz straight. Und richtig harte Metal-Musik. Sind aber keine Christen. Fand ich mal total interessant, sowas auch mal zu hören. Aber wir Christen, wir haben das, was die Welt um uns rum so oft als toll und was weiß ich was anpreist. Ich stelle immer wieder fest, die Leute, mit denen ich rede, die das Leben hinter sich haben und die Jesus gefunden haben, die sagen alle, mir fehlt nichts, sondern ich habe was Besseres gefunden. Oder gibt es hier solche Leute? Ja. Wir müssen uns nicht mehr mit diesen faden Spaßorgien abgeben, wo du am nächsten Morgen aufwachst und fragst, was habe ich da eigentlich getan? Oder wo du dich nicht mehr daran erinnerst, was du eigentlich getan hast. Sondern wir können echte Freude haben und das ist was anderes als Spaß. Und wenn wir das verstanden haben und uns nicht von den anderen einreden lassen, dass wir ein langweiliges Leben haben, sondern Leben im Überfluss, dann finde ich, dann können wir auch sehr selbstbewusst auftreten und sagen, du, wenn du Halloween feiern musst, bedauerlich für dich, ich habe was viel Besseres. Und das finde ich wichtig, dass wir es unseren Kindern vermitteln, dass wir nicht den Kindern sagen, ja weißt du, als Christen dürfen wir nicht. Es würde schon Spaß machen, aber. Oder wenn du dann noch sagst, weißt du, unsere Gemeinde hat es verboten. Weißt du, unser Pastor ist da dagegen. Ich würde es dir ja erlauben, aber. Sondern dass wir unseren Kindern sagen, du, sich als Geist zu verkleiden, keine Ahnung, ob das so toll sein muss. Wir machen was viel Schöneres. Ja, da müssen wir auch was Schöneres machen. Also, da müssen wir uns auch mit unseren Kindern mal abgeben, so schwer das vielleicht fällt. Dann kann ich die nicht auf irgendwelche Halloween-Partys schicken und dann habe ich sie endlich los und kann, keine Ahnung, habe Freiheit, sondern dann mache ich selber was mit den Kindern. Und dann stelle ich fest, also unseren Kindern hat nichts gefehlt. Die waren, also ich weiß gar nicht, vielleicht waren sie im Kindergarten mal auf irgendeinem Fasching, auf Halloween waren sie, glaube ich, noch nie. Und irgendwie haben die überlebt und waren glücklich und fröhlich und haben keine bleibenden Schäden davon getragen. Und freuen sich ihrer Erlösung und haben festgestellt, alles gut, oder? Also. Ich wünsche mir einfach, dass wir an dem Punkt ein bisschen aus der Defensive rausgehen und sagen, wir haben was Besseres. Also, wir legen das nachher noch draußen aus, dass ihr es nochmal durchlesen könnt, so ein Schild. Meine Frau hat auch so ein paar Sachen mitgebracht, die man verteilen kann. Zum Beispiel schöne Pferde, Buchzeichen, für Mädchen vor allem total toll. Für Hunde vielleicht, ja? Habt ihr vielleicht nicht genügend Süßigkeiten verteilt? Also bei uns waren es letztes Jahr auch weniger, wobei wir waren am Anfang nicht da. Sind mal gespannt, wie es dieses Jahr ist. Es gibt auch Hunde für Jungs oder so. Und dann gibt es Aufkleber und was weiß ich. Das wird nachher alles draußen liegen. Meine Frau hat ein bisschen was hingelegt und ein paar Flyer dazu. Ja, ihr könnt natürlich auch kein Schild aufhängen, damit die Kinder dann wieder kommen und die dann an der Tür zutexten. Lasst euch einfach von Gott führen, was ihr machen könnt. Oder ihr macht ein Schild drin, dass bei euch eine ganz coole Party steigt und ladet die Kinder ein oder wie auch immer. Okay. Also. Ich will gerne noch beten zum Schluss und dann wollen wir miteinander das Abendmahl feiern und wollen feiern, dass wir einen Gott haben, der bereit war, für uns zu sterben, alles für uns gut zu machen und ihm dafür danken. Ja, Vater, und dafür möchte ich dir jetzt danken, stellvertretend für uns alle, Herr. Ich möchte dir Danke sagen, dass du uns erlöst hast, Herr, dass du uns ein neues Leben geschenkt hast. Und ich danke dir, Herr, dass das Leben mit dir erfüllt ist, Herr, dass es richtige Freude macht, dass wir eine Freude haben von ganz tief innen, Herr, die uns niemand nehmen kann und die auch nicht von äußeren Umständen abhängig ist. Eine Freude, die auch dann noch da ist, wenn um uns herum die Dinge gar nicht so laufen, wie es richtig wäre oder wie wir uns das vorstellen würden. Ich danke dir, Herr, dass du uns Frieden schenkst, Herr, der von dir kommt und so wie es kann. Und ich möchte dir einfach danken, Herr, dass du da bist und dass du uns auch Weisheit schenkst jetzt, wenn das Halloween auf uns zukommt, die richtigen Entscheidungen zu treffen und für unsere eigenen Kinder und für die Kinder, die unterwegs sind, einfach ein Licht zu sein und ihnen weiterzuhelfen auf dem Weg hin zu dir. Amen.